Du hast ja im Rahmen einer Tagung vor kurzem einen Workshop zum Thema völkische SiedlerInnen gegeben. Und dabei interessiert mich als erstes, wer denn die Völkischen eigentlich überhaupt sind. Also woran man völkische SiedlerInnen erkennen kann und welche Ideologien die denn vertreten.
Das finde ich gleich eine ziemlich komplizierte Frage, weil es gar nicht einfach ist, das so abzugrenzen. Im Grunde genommen sind in Deutschland Nazis oder extreme Rechte, wie man das fassen möchte, eigentlich alle völkisch. Das heißt, das ist ein zentrales Element ihres Denkens. Das geht bis in das, was wir als rechtspopulistisch bezeichnen, also die AfD. Ich würde sogar sagen, auch weite Teile des konservativen Spektrums haben große Anteile völkischen Denkens drin. Insofern sind eigentlich alle Nazis und auch die hippen neuen Neo irgendwas, die haben das alle dabei. Gleichzeitig gibt es sowas, würde ich sagen, wie eine völkische Szene, die sich etwas enger fassen lässt. Also das sind Gruppen und Netzwerke, in denen ganz bestimmte Elemente nochmal eine stärkere Rolle spielen und die sich auch sonst in einigen von anderen Neonazi-Gruppen abgrenzen lassen. Und wir haben das ja vor allem im Kontext dieser SiedlerInnen diskutiert. Und ich glaube, das ist quasi auch was, was die meisten wahrscheinlich schon mal gehört haben, dass Menschen in vor allem ländlichen Räumen auftreten, die dort zwar nicht als aggressive Rechte unterwegs sind, sondern eher als die Nachbarin von nebenan, die vielleicht etwas komische Namen für ihre Kinder vergeben, traditionelle Kleidung tragen und so seltsame Feste im Wald feiern mit vielen Freunden, die dann ab und zu vorbeikommen, die aber eben im Kern stramme Rassisten sind und auch durchaus programmatisch auf ihr Wohnumfeld wirken wollen. Das ist so ein bisschen diese engere völkische Szene.
Das sind ja gerade Leute, die explizit aufs Land ziehen. Und in dem Zusammenhang würde mich interessieren, was denn so das Naturverständnis der Völkischen aussagt. Also ob du da noch ein paar Worte dazu sagen könntest.
Die Diskussion um das Naturverständnis der Völkischen, die finde ich deswegen interessant, weil wir fast immer an einem Punkt beginnen, wo von der linken oder von der progressiven Seite es oft die Wahrnehmung gibt, dass die hier ein Thema vereinnahmen, um an Leute ranzukommen. Das heißt, es wird oft so unterstellt, ach, die Nazis machen jetzt auf Ökos, der Biobauer ist also jetzt auch ein verkappter Faschist und versucht sich sozusagen hier in alternative Szenen reinzubegeben. Und ich glaube, dem liegt ein ziemlich grundsätzlicher Irrtum zugrunde, weil das Verhältnis zur Natur nichts ist, was ein Neonazi sich erst zusätzlich draufsatteln muss, sondern was er oder sie fast immer schon mitbringt. Eigentlich geht das ganze völkische Denken gar nicht ohne, also ich würde sagen, ziemlich pervertiertes, aber ein ganz zentrales Element von Natur im eigenen Denken. Die ganze Konzeption des Völkischen, das ist ja so ein, ich würde sagen, so ein extrem nationalistischer Ansatz, der sowas wie rassistische oder antisemitische Kategorien ziemlich zentral zusammenbringt, wo eine Abstammung gesetzt wird. Das heißt, die Menschen, die dort als Volksgemeinschaft zusammengezählt werden, die sind eben auch was, also das ist einerseits sehr mythisch aufgeladen. Das heißt, da spielen auch ganz viele Elemente eine Rolle, die mitunter fast ins Religiöse gehen, würde ich sagen. Aber da ist Natur ganz zentral. Natur ist sozusagen die zentrale Begründung für den Rassismus, für die Abschottungspolitik, für den Sozialdarwinismus, den sie predigen, für die Ablehnung von anderen Lebensweisen, für ein ganz absurdes Geschlechterverhältnis. Natur ist immer der letzte Begründungspunkt. Und in dem Sinne lohnt sich auch ein Blick auf die, ich sag mal, Ökologiebewegung, gerade in der Bundesrepublik. Es ist kein Zufall, dass es da in den vergangenen Jahrzehnten, vor allem in den frühen Jahren, also sozusagen weiter weg, da reden wir über das 19. Jahrhundert, die Stränge, aus denen dann das, was wir heute als Umweltbewegung kennen, hervorgegangen sind, auch viele der Organisationen, da war ganz oft ein stramm rechtes Denken, also nicht nur vorhanden, sondern teilweise sogar prägend. Also es gibt ein Naturbild in der extremen Rechten, das ist nicht klassisch naturwissenschaftlich. Das heißt, die haben jetzt kein Interesse dran, sich alle neuesten Erkenntnisse ranzuholen, wie sozusagen Umweltkrise passiert und was da passiert, sondern es ist so eine Verbrämung, wo Blut und Boden als was quasi Gesetztes passieren. Also auch überhaupt die ganze Natur in ihrem Denken, das ist sozusagen der letzte Punkt, das ist halt so. Das ist eben die Natur, das andere ist unnatürlich. Es gibt auch unglaublich viele hässliche Bilder, die müssen wir jetzt hier gar nicht reproduzieren, mit denen Neonazis, die in so einer völkischen Ecke sind, versuchen, ihr Denken als eigentlich das einzig Richtige und das letzte Natürliche herauszustellen, weil natürlich auch alles andere, und das reicht von Menschen, die anders leben und lieben, bis hin zu Leuten aus anderen sozusagen Kulturkreisen, anderen Religionen, anderen Vorstellungswelten, bis hin zum Liberalismus, den sie verteufeln, das ist alles unnatürlich. Also im Grunde genommen ist sozusagen das völkische Selbstbild eins, dass die Natur und die Naturverhältnisse auch verteidigt. Und insofern ist in deren Bild das gar kein weiter Weg dahin, dann auch zu sagen, dass sie eine biologische Landwirtschaft super finden und dass sie den deutschen Wald schützen wollen und dass sie bestimmte Arten hier bewahren wollen. Und in genau so ein ziemlich, ich würde sagen, nicht immer sehr sachliches Bild von Natur und Verständnis, was sie da haben, da bauen sie dann quasi auch alles andere ein. Also auch diese... Die Bezüge, die dann zur Tradition geführt werden, das heißt, dass man Traditionen, die es teilweise vielleicht auch gar nicht gab, versucht wiederzubeleben, dass sie in traditioneller Kleidung rumlaufen, in Trachten und so weiter. Ganz viele Bezüge auf die Vergangenheit, und das hat eigentlich also was enorm Konservatives, und das, was sie dort bewahren wollen, das geht für sie total in Einklang mit solchen Sachen, wo Natur und dann aber auch Abstammung, Volk und so, das wird alles in so eine braune Soße verbrämt und damit wird alles Mögliche, also wird bis hin natürlich auch zu den Gewaltexzessen, die wir teilweise dort kennen, verbrämt, aber auch das so, also gerade bei völkischen Siedlerinnen, auch historisch und den Vorläufern, die es da gab vor mehr als 100 Jahren, ganz zentral war das, was dann Hitler mit Lebensraum im Osten auch umgesetzt hat, also dass man gesagt hat, hier gibt sozusagen auch mit Natur begründet am Ende, sozusagen die überlegene Rasse, die ein Anrecht hat, sich sozusagen den Raum zu nehmen, der ihr entweder schon immer zusteht oder den sie von schwächeren Leuten holt. Also eine enorm hässliche Interpretation von Natur, auch eine, die naturwissenschaftlich überhaupt nicht haltbar ist, aber im Selbstbild ist es total zentral.
Wo du jetzt schon die Traditionen angesprochen hast, wie ist denn das Verhältnis der völkischen Siedlerinnen zur Religion und vor allen Dingen zum Christentum?
Ich glaube, das ist mitunter recht schwierig, weil es auch wieder darauf ankommt, wen haben wir hier genau am Wickel. Völkische SiedlerInnen und Siedler, das ist ja auch ein Begriff, der gar nicht so scharf zu trennen ist. Es gibt im Moment eine ganze Reihe von, ich würde mal sagen, Siedlungsbewegungen. Da haben wir Nazis aus einem eher esoterischen Spektrum, ne, diese ganze Anastasia-Bewegung und so weiter. Die, würde ich sagen, haben auch natürlich fragwürdige religiöse Bezüge zu quasi eigentlich, ich würde sagen, Fantasiewelten, muss man also ziemlich direkt so sagen. Es gibt in dem völkischen Spektrum auch Versuche, so neuheidnisches Denken wieder rauszuholen. Und es gibt, glaube ich, auch relativ viele, wenn die von sowas sprechen wie der Offenbarung des Göttlichen, dann meinen die jetzt damit nicht Jesus. So, also das muss man auch sagen. Es gibt Bezüge zur Religion, die, ich würde sagen, eher was Naturreligiöses haben. Und das hat dann wieder mit so einem, naja, ich sag mal so, mit so einem Zurückgreifen auf sowas wie Naturgesetze zu tun, weil alles, was sie tun und was sie lassen, damit begründet wird, dass es in so einem göttlichen, natürlichen und deswegen auch nicht diskussionswürdigen Gesetzen zu tun hat. Es gibt auch natürlich Teile der extremen Rechten, die sich aufs Christentum beziehen, aber da gibt es dann teilweise auch Keile, weil also gerade in der völkischen Szene das Christentum selbst auch stramm abgelehnt wird. Und ja, wenn man also sozusagen wirklich skurrile Sachen sucht, es gibt auch Kontexte von Leuten, die quasi alte germanische Götter auch in einer Art und Weise wiederbeleben, die auch zum Teil schon jenseits von Folklore ist. Also es gibt tatsächlich Leute, die sich dort auch religiös so unterbringen. Aber das ist ein ich würde sagen, ein relativ ausgefächertes Feld. Das lässt sich so nicht sagen. Was, glaube ich, wichtig ist, dass es am Ende bei denen allen eine Einigkeit gibt, dass das, was wir vielleicht generell mit Religion verbinden, wo in allen großen Weltreligionen eigentlich der Mensch im Mittelpunkt steht. Vielleicht nicht so, wie der Papst es dann im Einzelnen interpretiert, aber die Grundidee ist ja dann doch immer eigentlich eine relativ positive, auf die sich, mit der sich Brücken bauen lassen. So werden zumindest die meisten Religionen interpretiert. Und egal, ob du jetzt Neonazi bist, der Mitglied der katholischen Kirche ist, oder ob du neuheidnischen Religionen oder irgendwelchen anderen, ich sag mal, kruden Weltanschauungen angehörst, das ist natürlich eine Interpretation von Religion, der die nicht folgen. Also am Ende läuft es immer auf Abgrenzung, Ausgrenzung und ich würde sagen, in der Konsequenz auch notwendigerweise auf Gewalt hinaus.
Ja, zum Thema Gewalt frage ich mich, ob du ein paar aktuelle Beispiele für völkische Siedlungen in Deutschland nennen könntest und auch für Konflikte, die es dann mit solchen Siedlungen dann gibt, zum Beispiel mit der ansässigen Bevölkerung.
Es gibt viele Ortskonflikte mit völkischen Siedlern und Siedlern. Auch hier ist, glaube ich, wichtig hervorzuheben, dass die, sag ich mal, engere Subkultur der völkischen Siedler, von denen wir sprechen, eigentlich mehrheitlich so auftreten, dass sie nicht in allzu große Konflikte mit ihrem Umfeld geraten. Es fallen vielen Leuten aus Medienberichten dann immer Orte wie Jameln in Mecklenburg-Vorpommern ein. Und das sind Neonazis, die aufs Land gezogen sind, die dort auch ein klassisches Siedlungskonzept fahren, also wo entweder einzelne Leute schon sind oder gezielt hinziehen und man versucht dann, andere Leute dorthin zu bekommen, Fuß zu fassen. Und da wird es sehr aggressiv gemacht. Und es gibt viele Beispiele im ländlichen Raum, wo es auch mit Neonazis, die gezielt dort versuchen, sich zu verankern, viele Konflikte gibt. Man muss, glaube ich, aber ein bisschen unterscheiden, weil das eigentlich Interessante ja ist, diese Strategien im Verborgenen sich anzugucken. Das heißt, die Neonazis, die kann man für fast jedes Bundesland Beispiele finden, auch mit ihrem Dorf in so einer Art offenem Kleinkrieg leben, die sind oft nicht unbedingt diese traditionelle völkische Szene. Das sind oft Leute, die man vielleicht gar nicht erkennt oder die von ihren Nachbarinnen und Nachbarn vielleicht als alternative Öko-Hippies oft angesehen werden, die sich auch versuchen, aus bestimmten Sachen rauszuhalten. Da gibt es durchaus Bezüge auch zu solchen Gruppen, die gewaltvoller arbeiten. Das ist sozusagen alles auch ja inzwischen ziemlich bekannt und recherchiert. Aber ich glaube, das wirklich Interessante ist, dass die Strategien sehr häufig so aussehen, dass man genau das vermeidet. Und das lohnt, glaube ich, auch den genaueren Blick. Denn man könnte ja zugespitzt sagen, der gefährlichste Nazi ist natürlich der, der als solcher auch noch gar nicht erkannt ist, weil es enorm schwierig macht für die Menschen in einer Stadt oder in einem Dorf, sich Gedanken darüber zu machen, wie sie damit umgehen. Wenn eigentlich gar nicht klar ist, dass hier Leute im Verborgenen eigentlich Netzwerke aufbauen und nach und nach versuchen, in so eine Dorfgemeinschaft zum Beispiel einzusickern. Das heißt nicht, dass dann unbedingt alle gleich eingeladen werden zu irgendwelchen Sonnenwendfeiern, die da rumwohnen. Aber es ist natürlich so, dass die Kinder dort zur Schule gehen, dass Leute sich auch kommunalpolitisch engagieren. Da gibt es Zivilgesellschaft. Das reicht vom Chor bis zur Freiwilligen Feuerwehr. Und dort sind eben Leute, die nicht unbedingt als Schläger-Nazi auftreten, wie sozusagen man den klischeemäßig vielleicht imaginiert, sondern das sind Nachbarn von nebenan, die sagen freundlich guten Tag, die leihen dir Geräte aus, und sind aber hintenrum mit einem Weltbild unterwegs, das früher oder später auch giftig wirkt dort, wo sie leben. Und das ist, glaube ich, das, was gerade bei diesen, ich sag mal, älteren Sippen und diesen dieser völkischen Szene im Engeren das Ausschlaggebende ist. Es war ja auch einer der Gründe, weswegen wir im Rahmen der Tagung oder die solidarische Landwirtschaft gesagt hat, wir müssen uns mal damit befassen. Denn die Fälle, die so bekannt sind, da ging es ja eher darum, dass er so zufällig dann rauskam, hier ist ein bestimmtes Projekt, also auf dem Hof oder eine Solawi, in bestimmten Netzwerken drin und keiner wusste das. Und dann wurde das öffentlich gemacht und dann haben die natürlich Kreide gefressen. Das ist was anderes als ein strammer Neonazi, der jetzt, sage ich mal, aus Westdeutschland vielleicht gerade nach Chemnitz gezogen ist. Das haben wir ja auch, dass sozusagen gerade in bestimmten Teilen Ostdeutschlands versucht wird, Rechte auch anzusiedeln, die dort natürlich nicht Kreide gefressen haben, sondern gleich auch recht militant auftreten und gewaltförmig. Das ist aber nicht die Norm, denn viele Völkische, die haben ja ein Wohnumfeld, leben dort mit Familien und mit Kindern und wollen auch nicht den ganzen Tag sozusagen im Krieg mit ihrem Umfeld leben, sondern ziehen eigentlich eine gewisse Zurückgezogenheit vor und suchen sich dann sehr gezielt Formen, wo sie auch öffentlich auftreten. Das heißt, die nehmen dann schon auch an politischen Veranstaltungen mal teil oder so. Aber unbedingt dort, wo sie leben, wirst du sie nicht sofort erkennen. Und das ist eigentlich das, wo wir das Gefühl haben, es macht Sinn, vor allem für Leute, die auf dem Land als Zivilgesellschaft aktiv sind oder aber auch in ökologischen Bewegungen aktiv sind, sich ein bisschen dafür zu sensibilisieren.
Ja, gerade wenn die Völkischen oft so subtil agieren und man sie gar nicht genau erkennen kann, hast du da trotzdem ein paar praktische Tipps, wie man die Leute vielleicht dann doch sozusagen entlarven kann und auch, was man als zum Beispiel als Anwohnerin oder als Mensch aus einer Solawi dann auch für Gegenstrategien entwickeln kann, um deren Ideologien Einhalt zu gebieten?
Sensibilisierungs- und Gegenstrategien müssen natürlich angepasst sein an das, was wir vor Ort haben. Und das wird an Einzelfällen auch recht unterschiedlich aussehen. Ich glaube, das muss man sagen. Es gibt keinen Baukasten, mit dem man jetzt sagen kann, so gehen wir dagegen vor. Was es, glaube ich, schon gibt, sind aber natürlich Erfahrungswerte. Was immer richtig ist, ist, glaube ich, sich schlau zu machen. Auch andere schlau zu machen. Es gibt durchaus Recherchen, es gibt Broschüren, es gibt Publikationen, es gibt auch durchaus eine Reihe von Namen und Projekten, die inzwischen bekannt sind. Ich glaube, sich hier mal zu informieren, ist grundsätzlich eine richtige Sache. Und dann würde ich sagen, in der Solawi zum Beispiel, die das Gefühl hat, wir haben hier Leute dabei, die vertreten am Ende doch ein sehr hässliches Gedankengut, dass man das thematisiert, dass man als Projektzusammenhang, der man ist, ein Selbstverständnis bespricht und das vielleicht auch ganz klar sagt, bestimmte Sachen sollen hier keinen Platz haben. Grundsätzlich geht es, glaube ich, oft darum, völkischen SiedlerInnen oder völkischen Akteuren die harmlose Fassade vom, also Maskerade vom Gesicht zu nehmen, indem man das, was sie tun, an die Öffentlichkeit holt. Das ist nämlich sehr oft, wie gesagt, im Verborgenen. Und diese Schattenseiten dessen, was eben nicht unbedingt ihre private Lebensweise ist, das ist, glaube ich, schwer. Da kann ich immer noch sagen, sozusagen sehr erzkonservative Geschlechterbilder in der Beziehung oder autoritäres Großziehen von Kindern finde ich persönlich ablehnenswert. Das sollte wahrscheinlich aber nicht die Schlagrichtung sein. Es geht dann eher darum, wo und wie Leute auftreten. Und ich glaube, dafür zu sorgen, dass Neonazis auch im ländlichen Raum kein ruhiges Hinterland haben, das ist eine gemeinsame Aufgabe. Die sieht dann im Konkreten sehr schwierig aus. Wenn du in einem kleinen Dorf bist, wo nicht nur ein Rechter lebt, sondern vielleicht mehrere, die sind dort sehr fest eingebunden, die sind vielleicht Mitglieder der Gemeindevertretung, die bringen sich aktiv ein, die haben bei vielen im Dorf einen guten Stand, dann kannst du nicht einfach rumlaufen und am besten noch mit irgendwelchen Ideen, die Leute aus der Großstadt mitbringen, wie man sozusagen Neonazis outet, in so einem Dorf agieren. Das wird nicht funktionieren, ist, glaube ich, auch nicht zielführend. Man muss, glaube ich, Verbündete suchen und mit denen langsam überlegen, was in der konkreten Situation angemessen ist. Ich würde sagen, es geht darum, einerseits sich abzugrenzen und auch andere dazu aufzufordern, sich von völkischem Denken und von völkischen Akteuren abzugrenzen. Und es geht, glaube ich, dann darum, Zivilgesellschaft hochzuhalten. Und da merken wir auch, dass wir wahrscheinlich jetzt recht schnell analysieren müssen, dass es viel damit zu tun hat, wie überhaupt progressive Gruppen und Akteure in ländlichen Räumen aufgestellt sind. Das hat ja Gründe, dass die Rechten nicht in die Großstädte ziehen. Das hat nicht nur damit zu tun, dass dort ein höherer Migrationsanteil ist oder dass einige von denen so ein ach so tiefes Naturverhältnis haben zu den Wäldern, zwischen denen sie dann da irgendwie in kleinen Städten wohnen, sondern das hat ganz klassisch auch damit zu tun, dass sie einerseits dort eine in ihren Augen homogenere Gesellschaft vorfinden. Es hat auch damit zu tun, dass sie dort weniger Widerstand erwarten. Und das ist wahrscheinlich auch in aller Regel richtig, dass sie dort mehr ihre Ruhe haben und sogar in bestimmten Räumen sich das, was sie von Volksgemeinschaft eigentlich für eine Vorstellung haben, vielleicht nicht komplett aufbauen können, aber dort relativ nah rankommen. Also zumindest näher als in anderen Kontexten. Und das macht viel Arbeit, sich damit auseinanderzusetzen. Ich würde aber sagen, die ist es wert. Und es ist es vor allem wert, dass Leute, die nicht in ländlichen Räumen leben und die vielleicht auch mit solchen Problemen eher aus aus Medien erfahren, dass die sich mit diesen Auseinandersetzungen solidarisieren. Das ist sozusagen ein oft vergessenes Feld. Aber wir haben eine Tendenz, dass weite Teile der gesellschaftlichen Rechten, vor allem der Strammrechten, sich auf bestimmte Regionen in der Bundesrepublik orientieren, vor allem auf ländliche Räume konzentrieren. Also die NPD ist mal irgendwann mit dem Konzept national befreiter Zonen unterwegs gewesen. Da hat die konkrete Landnahme, also das gezielte Siedeln, nicht so einen zentralen Aspekt gehabt, aber viele andere Elemente. Es geht eigentlich darum, Räume zu schaffen, in denen man agieren kann, wo sie Nachwuchs generieren. Das sind zum einen ihre eigenen Kinder. Das sind aber eben auch Leute, die dort von bestimmten Lebenswelten, die da errichtet werden, auch angezogen sich fühlen und dann dort einsteigen. Und das ist also sozusagen an Gefahr für eine offene Gesellschaft, würde ich sagen, kaum zu überschätzen. Und deswegen ein Thema, das uns alle angeht und das mehr Aufmerksamkeit verdient.
Aber dann ist doch gleich meine letzte Frage im Anschluss, was denn die Hörerinnen hier in der Stadt, die vielleicht auch noch nicht mit dem Thema so viel zu tun hatten, weil sie einfach nicht damit in Berührung kamen, wie die sich denn jetzt für den Anfang weiter informieren könnten?
Ich würde vorschlagen, dass Leute, die mehr darüber wissen wollen, sich mal im Internet schlau machen. Dabei wird euch auffallen, dass es gar nicht so sehr viele Primärquellen gibt. Also bei anderen Themen, auch von Teilen der Nazi-Szene, kann man mit ein bisschen googeln, ja, wenn man das möchte und sich selber zutraut, auch mal selber gucken, was schreiben die da so, was erzählen die da so. Das ist bei der völkischen Szene gar nicht so einfach. Und deswegen lohnt es sich durchaus auch, nebenher Publikationen sich anzugucken von Journalistinnen und Journalisten oder Autorinnen und Autoren, die dazu gearbeitet haben. Es gibt eine Reihe ganz guter, auch aktueller Publikationen. Die Heinrich-Böll-Stiftung hat gerade eine Broschüre rausgebracht, die heißt Naturliebe und Menschenhass. Da geht es um völkische SiedlerInnen, vor allem in Ostdeutschland, aber auch in Hessen und Bayern. Und es gibt ein sehr gutes Buch von Andreas Speit und Andrea Röpke, das im vergangenen Jahr rausgekommen ist. Das heißt Völkische Landnahme, wo man mal so einen Einstieg in das Thema bekommen kann. Und ich glaube, das ist schon immer ein erster wichtiger Schritt, sich mal damit auseinanderzusetzen und vielleicht auch mit anderen ins Gespräch zu kommen. Denn das völkische Denken, das ist vielleicht ein wichtiger Punkt, den man noch machen sollte. Das darf man jetzt nicht als was ansehen, was bei einer Handvoll stramm Rechter vor allem eine Rolle spielt. Gerade die Kategorien, was ist eigentlich Volk und was ist sozusagen geteiltes Schicksal und wer gehört dazu und wer nicht und wie ist es mit Traditionen, worauf kommt es an, was soll bewahrt werden und so weiter. Dieses ganze Zeug, was uns in so einer extremen Reinform natürlich aufstößt, das gibt es in den softeren Varianten eigentlich überall um uns rum. Das gibt's auf Klassentreffen, auf Familienfesten, das gibt's vielleicht sogar im Freundeskreis, wenn ein paar Leute einen über den Durst getrunken haben. Und deswegen ist es, glaube ich, am Ende so einer Auseinandersetzung nicht nur wichtig, zu sagen, guck mal da, das sind die Nazis, von denen grenzen wir uns ab, sondern eben auch den Blick zu wagen, wo ist denn das, mit dem die da ideologisch hantieren, auch, ich sag mal, vielleicht direkt vor unserer eigenen Haustür präsent und was machen wir denn eigentlich damit?